Hallo und herzlich willkommen zum PTA Heute Podcast. Heute haben wir den 27. April 2026 und es stehen Veränderungen an. Das deutsche Gesundheitssystem muss mal wieder sparen. Viele Ideen werden kontrovers diskutiert, einige davon ist Bundesgesundheitsministerin Waken entschlossen umzusetzen. Wir schauen daher heute mal, was die Einsparpläne für die Apotheken in Deutschland bedeuten würden. Außerdem sprechen wir über die Lieferengpässe bei bestimmten Krebsmedikamenten. Und damit die Nachrichten nicht allzu schlecht werden, geht's auch noch um eine Neuzulassung und einen Social-Media-Trend zum Bauch. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Benedikt Richter und jetzt geht's los. Sparen ist das Gebot der Stunde, vor allem im Gesundheitswesen. Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen sind zu hoch, die Einnahmen zu gering. Bundesgesundheitsministerin Nina Waken will deshalb das gesamte System reformieren. Psychotherapie, Krankenhäuser, Arztpraxen und Apotheken, jeder soll seinen Beitrag leisten. Logisch, dass das nicht unbedingt auf große Freude stößt. Vor allem die Vorschläge zur Stabilisierung der GKV-Finanzen der Finanzkommission Gesundheit, die sorgten für angeregte Diskussionen und Kritik. Bundesgesundheitsministerin Nina Waken hatte angekündigt, schnell zu reagieren und darzustellen, welche dieser Vorschläge ihr Haus nun umsetzen will. Denn laut Bundeskanzler Friedrich Merz soll die GKV-Finanzreform schon am 29. April vom Bundeskabinett beschlossen werden. Das wären 2 Tagen. Die größte Überraschung für die Apotheken dürfte dabei die geplante Erhöhung des Kassenabschlags gewesen sein. Zwar werde Waken sich gleichzeitig beim Thema Apothekenfixum an die Zusagen des Koalitionsvertrags halten. Im Zuge der Apothekenreform wolle das Bundesgesundheitsministerium aber auch die Anpassung des Kassenabschlags vornehmen. Eine stufenweise Erhöhung des Fixums auf 9,50 Euro bis 2031, wie sie die GKV-Finanzkommission vorgeschlagen hat, ist aber offensichtlich nicht vorgesehen. Das Sparpaket, so Waken, orientiere sich im Wesentlichen an 2 Leitlinien. Zum einen sollen die Zuwächse von Preisen und Vergütungen künftig an die Entwicklung der Einnahmen gekoppelt sein. Zum anderen müssten die Ausgaben einen erwiesenen Nutzen für die Versicherten haben. Es gehe also nicht um pauschale Kürzungen, sondern die Begrenzung künftiger Ausgabensteigerungen auf die reale Einnahmenentwicklung. Wir können schlicht nicht mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen, so die Ministerin. Im Arzneimittelbereich soll der Herstellerrabatt offenbar nicht pauschal angehoben, aber um eine dynamische Komponente ergänzt werden. Die Abschlagshöhe soll sich am Verhältnis der Arzneimittelausgaben zur Entwicklung der GKV-Einnahmen orientieren. Außerdem soll es künftig Rabattverträge für therapeutisch gleichwertige Patentarzneimittel geben und es sollen ergänzend erste Zwischenergebnisse des Pharma- und Medizintechnik-Dialogs in das Paket einfließen. Im vertragsärztlichen Bereich wird vorgeschlagen, die extrabudgetären Vergütungen für Leistungen offenen Sprechstunden und Vermittlungsfällen abzuschaffen. Zudem soll die Wachstumsdynamik bei der extrabudgetären Gesamtvergütung begrenzt und die extrabudgetäre Vergütung für die Erstbefüllung und Aktualisierung der elektronischen Patientenakte gestrichen werden. Auch die Krankenkassen sollen ihren Beitrag leisten, ihre Verwaltungsausgaben sollen begrenzt und ihre Werbeausgaben halbiert werden. Zudem gibt es den Vorschlag, die Vergütung für außertariflich beschäftigte Führungskräfte der Krankenkassen, der medizinischen Dienste und der kassenärztlichen Vereinigung zu begrenzen. Aber auch die Versicherten selbst müssen ihren Teil leisten. Die Zuzahlungen sollen so erhöht werden, wie von der Kommission vorgeschlagen. Also bei Arzneimitteln soll es damit künftig mindestens 7,50 Euro und höchstens 15 Euro je Packung sein. Bestehende Härtefallregelungen sollen aber unangetastet bleiben. Weiterhin soll die beitragsfreie Mitversicherung modifiziert, aber nicht abgeschafft werden, sollen Kinder, Eltern von Kindern unter 7 Jahren oder von Kindern mit Behinderung, pflegende Angehörige und Personen oberhalb der Regelaltersgrenze weiter beitragsfrei mitversichert sein. Für alle anderen bisher beitragsfrei versicherten Ehepartner soll jedoch ab 2028 ein einkommensabhängiger Beitrag in Höhe von 3,5% des beitragspflichtigen Einkommens des GKV-Mitglieds fällig werden. Die Arbeitgeber wiederum sollen einen höheren Pauschalbetrag für geringfügig Beschäftigte entrichten, entsprechend dem aktuellen Gesamtbeitragssatz von 17,5%. In der Pipeline hat Waken außerdem die Notfallreform und einen Entwurf für das Primärversorgungssystem. Der Referentenentwurf für ein weiteres Digitalgesetz befindet sich der Ministerin zufolge in der Ressortabstimmung. Angehen will sie außerdem noch die Themen Pflege und Prävention. Wie die Reform genau ausgestaltet wird, das wird sich zeigen. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Viele Ressourcen werden in Apotheken auch durch Lieferengpässe gebunden. Längere Gespräche mit den PatientInnen im Handverkauf, Anrufe beim Arzt und natürlich die PKA, die im Backoffice versucht, noch irgendwas zu beschaffen. All das kostet Zeit und Nerven. Auch im Moment sind Lieferengpässe ein Thema in den Apotheken. Derzeit ist vor allem die Versorgungslage mit Krebsarzneimitteln betroffen. Damit KundInnen bestmöglich versorgt werden, kann das befristete Inverkehrbringen von ausländischen Produkten gestattet werden. Hier mal die schnelle Übersicht, was aktuell betroffen ist. Die Firma Baxter Deutschland GmbH informiert darüber, dass das Arzneimittel Endoxan mit dem Wirkstoff Cyclophosphamid in den Stärken 200, 500 Milligramm und 1 Gramm Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung derzeit nicht lieferbar ist. Betroffen sind alle EU-Länder. Die Firma geht davon aus, dass der Lieferengpass bis ins dritte Quartal 26 anhalten wird. Während des Lieferengpasses soll sichergestellt werden, dass ausreichend intravenöses Cyclophosphamid für einen vollständigen Behandlungszyklus verfügbar ist, bevor neue PatientInnen mit der Behandlung beginnen. Betroffene PatientInnen und Pflegepersonal sollen sich von dem behandelnden Arzt beraten lassen. Aufgrund des Lieferengpasses bei Cyclophosphamid darf aktuell befristet bis zum 31. Dezember 26 das Arzneimittel Cyclophosphamid C-Cross 2000 Milligramm Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung in englischer Aufmachung in Deutschland in den Verkehr gebracht werden. Da es sich bei dem Arzneimittel um serialisierte Ware für den britischen Markt handelt, können die Packungen natürlich nicht über SecureFarm verifiziert werden. Bei dem Arzneimittel Holoxan mit Ifosfamid 500 Milligramm, 1 Gramm, 2 Gramm und 3 Gramm Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung besteht ebenfalls ein aktueller Versorgungsmangel in allen EU-Ländern. Verantwortlich für die Lieferschwierigkeiten ist hier eine unterbrochene Produktion aufgrund einer technischen Störung am Auftragsfertigungsstandort des Herstellers. Laut der Firma Baxter Deutschland GmbH sollen die Lieferengpässe bis ins erste Quartal 27 andauern. Bis dahin sollen die verfügbaren Mengen des Arzneimittels begrenzt zugewiesen werden. Dabei sollen Betroffene mit einer laufenden Behandlung unter Ifosfamid und jene ohne alternative Therapiemöglichkeit bevorzugt werden. So, damit haben wir die zwei Themen abgearbeitet, die uns heute vielleicht nicht so gute Laune machen. Es ist aber nicht alles schlecht, ja? Ich habe uns noch zwei weitere Themen mitgebracht, die positiver stimmen und vielleicht sogar unterhaltsam sein könnten. Menschen auf Social Media schauen sich gerade ihre Bäuche an und diagnostizieren, ob die von Cortisol oder von Insulin geformt wurden. Ja, Blickdiagnose Bauch. Der sogenannte Insulinbauch entsteht demnach durch zu viel Zucker und eine gestörte Insulinregulation, während der Cortisolbauch auf chronischen Stress zurückgeführt wird. Passend dazu werden natürlich einfache Lösungen präsentiert, Ernährungsumstellung und Stressreduktion, und dann hat sich das auch wieder. Und ihr ahnt es sicher, das ist viel zu kurz gedacht. Der menschliche Stoffwechsel ist komplex und lässt sich nicht auf zwei Bauchformen reduzieren. Insulin ist ein zentrales Hormon im Zuckerstoffwechsel. Es ermöglicht, dass Glucose aus dem Blut in die Körperzellen aufgenommen wird. Bei einer Insulinresistenz reagieren die Zellen weniger empfindlich auf Insulin, sodass der Körper vermehrt Insulin ausschüttet. Langfristig kann das die Fettspeicherung begünstigen, auch im Bauchbereich. Dennoch gilt, Bauchfett allein ist jetzt noch kein verlässlicher Hinweis auf eine Insulinresistenz. Eine Diagnose lässt sich nicht von außen stellen, sondern erfordert medizinische Abklärung. Cortisol ist das wichtigste Stresshormon des Körpers. Das hilft uns, in Belastungssituationen Energie bereitgestellt zu bekommen und den Körper leistungsfähig zu halten. Bei dauerhaft erhöhtem Cortisolspiegel, etwa durch chronischen Stress, kann sich der Stoffwechsel verändern. Typische Effekte sind ein gesteigerter Appetit, Heißhunger auf energiereiche Lebensmittel und eine vermehrte Fettspeicherung, insbesondere im Bauchraum. Trotzdem gibt es keinen eindeutig definierbaren Cortisolbauch. Auch hier handelt es sich nur um einen möglichen Einflussfaktor unter vielen. Denn die Verteilung von Körperfett, die wird durch ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren bestimmt. Dazu zählen genetische Veranlagung, Alter, Geschlecht, hormonelle Veränderungen, Ernährungsgewohnheiten, auch die körperliche Aktivität, die Schlafqualität und das Stressniveau. Ein einzelnes Hormon als alleinige Ursache hervorzuheben, das ist wissenschaftlich nicht haltbar. Vielmehr handelt es sich immer um ein komplexes Zusammenspiel mehrerer Einflüsse. Wir beobachten beim Insulin-Belly und dem Cortisol-Belly jedoch ein bewährtes Phänomen. Sie liefern einfache Erklärungen für ein komplexes Problem und vermitteln das Gefühl, gezielt etwas verändern zu können. Und es kann zum Problem werden, denn vereinfachte Darstellungen können zu falschen Erwartungen führen und gesundheitliche Zusammenhänge verzerren. Nicht selten werden sie mit konkreten Produktempfehlungen oder vermeintlich schnellen Lösungen verknüpft. Also für die Beratung in der Apotheke merken wir uns, Bauchfett sollte nicht vorschnell auf eine einzelne Ursache reduziert werden. Bei Verdacht auf Stoffwechselstörungen ist eine ärztliche Abklärung sinnvoll und gleichzeitig können wir Lebensstilfaktoren wie ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung, ausreichend Schlaf und Stressmanagement gezielt ansprechen. Und ich hatte euch ja noch eine gute Nachricht zum Schluss versprochen und die betrifft Kinder. Und zwar Kinder mit chronisch spontaner Urtikaria, abgekürzt CSU. Nicht verwechseln. Eine Krankheit, die man nicht ganz so häufig hört und die viel mehr ist als ein harmloser Hautausschlag. Betroffene leiden unter plötzlich auftretenden Quaddeln und starkem Juckreiz. Die Symptome können über Wochen oder Monate bestehen und den Alltag erheblich beeinträchtigen. Gerade für Kinder ist die Belastung oft besonders hoch. Schlafstörungen, Unruhe und Einschränkungen im Alltag sind keine Seltenheit. In der Therapie kommen zunächst H1-Antihistaminika zum Einsatz, aber nicht alle PatientInnen sprechen ausreichend darauf an. Und hier kommt jetzt unsere gute Nachricht der Woche. Dupilumab darf nun auch bei Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren eingesetzt werden. Voraussetzung ist eine mittelschwere bis schwere CSU, die auf Antihistaminika nicht ausreichend anspricht und bei der noch keine Anti-IgE-Therapie erfolgt ist. Damit steht erstmals eine gezielte Therapie für diese junge Patientinnengruppe zur Verfügung. Für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene ist diese Option bereits seit Ende 25 etabliert. Dupilumab ist ein monoklonaler Antikörper und Bestandteil des Arzneimittels Dupixent. Der Wirkstoff greift gezielt in das Entzündungsgeschehen ein. Er blockiert die Signalwege von Interleukin 4 und Interleukin 13. Diese beiden Botenstoffe sind zentrale Treiber der sogenannten Typ-2-Inflammation. Diese Form der Entzündung spielt nicht nur bei der Urtikaria eine Rolle, sondern auch bei anderen Erkrankungen wie Neurodermitis oder Asthma. Durch die Blockade dieser Signalwege wird die Entzündungsreaktion abgeschwächt, in der Folge nehmen Juckreiz und Quaddelbildung ab. Die erweiterte Zulassung von Dupilumab bei CSU basiert auf klinischen Studien bei Jugendlichen und Erwachsenen. Ergänzend wurden Daten bei Kindern erhoben. Im Fokus stand der Urtikaria-Aktivitätsscore, der UAS-7. Dieser bewertet die Krankheitsaktivität über 7 Tage. Unter Dupilumab zeigte sich eine deutlich stärkere Reduktion der Symptome im Vergleich zu Placebo. Konkret gingen Juckreiz und Quaddeln signifikant zurück und viele PatientInnen erreichten eine bessere Krankheitskontrolle. Die Daten legen nahe, dass der Effekt bei Kindern ähnlich ist wie bei älteren PatientInnen. Dupilumab wird als Fertigspritze oder Fertigpen subkutan verabreicht. Die Injektion erfolgt meist in den Oberschenkel oder den Bauch. Bei Kindern zwischen 2 und 5 Jahren erfolgt die Gabe alle 4 Wochen. Eine Initialdosis ist in dieser Altersgruppe nicht vorgesehen. Die Anwendung kann nach entsprechender Schulung auch zu Hause erfolgen. Bei Kindern unter 11 Jahren übernehmen die Eltern die Injektion. Die häufigsten Nebenwirkungen betreffen die Injektionsstelle. Dazu gehören Rötung, Schwellung oder Juckreiz. Auch Augenbeschwerden wie eine Bindehautentzündung können auftreten. Selten kommt es zu schweren allergischen Reaktionen und insgesamt gilt das Sicherheitsprofil als gut handhabbar. Dennoch ist eine regelmäßige ärztliche Kontrolle wichtig, insbesondere bei einer Langzeittherapie. So, und warum ist das jetzt so herausragend? Weil es für Kinder mit schwer kontrollierbarer chronisch-spontaner Urtikaria die erste Behandlungsoption ist, die direkt an den zugrunde liegenden Entzündungsmechanismen ansetzt und den Krankheitsverlauf nachhaltig verbessern kann. Für Betroffene kann das also eine echte Erleichterung sein. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und wünsche euch eine wundervolle Woche. Wenn ihr mögt, dann starten wir auch nächsten Montag wieder gemeinsam in die neue Woche. Habt einen schönen Feiertag. Ich sag tschüss für heute und gehabt euch wohl.